Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Manchmal ist es ein Moment, ein kurzer Augenblick, der ein Leben verändert. Selten aber wird alles auf den Kopf gestellt. Nichts bleibt mehr, wie es mal war. So erging es meiner heutigen Gesprächspartnerin Ute Grell an einem Abend im November 2016. Eigentlich wollte sie ja nur den Müll rausbringen. Doch dann stolperte sie so sehr unglücklich, landete auf dem Gesicht und lag bewegungsunfähig im Vorgarten. Später konnte man im Klinikum nur noch Tetraplegie diagnostizieren. Bei dieser besonderen Art der Querschnittslähmung sind neben den Beinen auch die Arme und der Rumpf betroffen. Bei Ute handelt es sich zum Glück um eine inkomplette Form, wo eine Restmotorik und ein Restgefühl geblieben sind. Bis zu diesem schicksalsträchtigen Moment war Ute eine dynamische und energiegeladene Frau. Danach erstmal ausgeliefert und hilflos. Aber heute, 6 Jahre später, erscheint sie mir genauso energiegeladen und dynamisch wie vor dem Unfall, nur natürlich auf eine ganz andere Art. Und leider längst nicht so beweglich. Das war ein langer, harter Weg und es ist sicher immer wieder. Wie Ute sich den Weg ins aktive Leben zurückgekämpft hat und was sie alles tatkräftig bewegt, obwohl sie sich selber nur sehr, sehr wenig bewegen kann, darüber darf ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin Heidrun Diekmann. Ute, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wir haben schon ganz nett Kaffee getrunken, ganz umsorgt von deinem Mann. Stell dich doch einfach mal vor.
Ja, danke Heidrun, dass du das schon so toll eingeführt hast. Genauso ist es gewesen. Ja, ich bin Ute Grell, wohne in Herford. Ich bin jetzt heute 69, zum Unfall 63. Und es war ein ganz normaler Abend, an dem ich gestürzt bin. Morgens war ich noch voll in Dienst als Geschäftsführerin des Landfrauenverbandes, zum Beispiel von Minden-Lübbecke, aber auch von Lippe. Bei der Landwirtschaftskammer war ich beschäftigt und habe auch mich mit Weiterbildung für Frauen in der Landwirtschaft beschäftigt. Das war ein äußerst bewegender und auch so vielseitiger Berufsalltag, der mich ziemlich in Anspruch genommen hat. Zu Hause mit meinem Mann habe ich mich um Haus und Garten gekümmert mit ihm zusammen. Ich war liebend gern im Garten, das war meine Oase. Wir haben aktiv Tango getanzt, wir haben viele Freunde. Und ich wollte im Alter nähen, ich wollte meinen Garten umgestalten, ich wollte Reisen machen, ich wollte noch Enkel haben, also ich wollte noch ganz viel. Ja gut, okay, jetzt bin ich im Ruhestand, innen und außen, aber ich würde mal sagen, innen drin geht noch was. Und das nutze ich, um mein unbewegliches Außen etwas beweglicher zu machen.
Ja, das hast du, glaube ich, sehr gut genutzt. Wir kommen da im Einzelnen noch drauf. Ja, wie es manchmal so ist, letzte Woche habe ich mein Landfrauenbüro mal aufgeräumt und angefangen auszumisten. Und da habe ich tatsächlich den Brief gefunden vom ersten Weihnachtstag 2016, den du damals aus der Reha-Klinik geschrieben hast, beziehungsweise hast schreiben lassen. Du konntest natürlich selber überhaupt gar nicht schreiben. Und da hast du diesen Brief deinem Mann diktiert und eigentlich wolltest du dich nur für die vielen Genesungswünsche bedanken, aber hast einen ganz schonungslosen und authentischen, ehrlichen Bericht abgegeben, wie es dir geht. Und ja, ich weiß noch, als dieser Brief kam, zog es mir schon durch und jetzt, letzte Woche, hat es mir ein gewisses Schmunzeln abverlangt, weil ich gedacht habe, meine Güte, was hat sie geschafft seitdem? Erinnerst du dich noch an deine Zeit in der Reha-Klinik?
Aber sehr. Ich habe mich da ja quasi beheimatet, sage ich immer dazu. In 9,5 Monaten, da muss man schon irgendwie ja, so eine gewisse kurze Heimat finden. Und da ist mir eine Sache sehr zugute gekommen, nämlich ich habe mir was vorgenommen, nämlich, dass ich jeden Tag einen Menschen anspreche, den ich noch nicht kenne. Und so habe ich mir da schon durchaus ein kleines Netzwerk schaffen können, was mich getragen hat.
Ja, also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das schreibst du auch in diesem Brief. Das darfst du nur einmal am Tag die Möglichkeit, Kaffee zu trinken, weil du machst sehr deutlich, du liegst nicht vor allem im Bett und wartest darauf, dass der Tag vergeht, sondern schon morgens um 7 geht's los und dann ist der Tag vollkommen durchstrukturiert. Und es gibt zwischen 16 und 17 Uhr was, glaube ich, die Möglichkeit, in der Cafeteria ein Cappuccino zu trinken und mit anderen in Kontakt zu kommen. Was aber dieser Brief eben auch sehr deutlich machte, war, ja, dass du nichts alleine machen konntest. Das fing an von der Körperpflege, alles, was dazu gehört und was mir so in Erinnerung geblieben ist. Dieses Stück Privatsphäre, was unsere Körperpflege anbelangt, ja, das ist eigentlich allen klar, dass es, wenn man eine Behinderung hat, schwierig ist. Aber du konntest ja nicht mal telefonieren. Du schreibst da ganz klar, telefonieren kannst du nur, wenn du aufrecht im Rollstuhl sitzt, das heißt, wenn sich jemand in den Rollstuhl gesetzt hat, und dann per Freisprecheinrichtung. Also jeder hört mit. Also das finde ich ist schon eine Situation, die hat mich ein bisschen beängstigt.
Ja, das war schon auch eine skurrile Situation. Ich konnte ja das Handy noch nicht mal nehmen. Mhm. Ich konnte es nicht zu mir hinführen. Ich konnte nicht auf den Knopf drücken und quasi musste die Schwester mir das fix und fertig hinlegen, den Startknopf drücken und dann konnte ich sprechen und musste am Schluss dann sagen zu meinem Gegenüber, du leg mal bitte auf, weil ich das ja nicht konnte.
Ja, also.
Ne? So war's. Und entsprechend war alles andere natürlich auch. Wie gerne schiebt man sich zum Beispiel mal ein Haar aus dem Gesicht oder rückelt mal sein Kissen zurecht. Und das waren eigentlich die schwersten Probleme, die ich in der ersten Zeit bewältigen musste.
Ja. Aber du hast sie bewältigt und dann ist es weitergegangen, nach 9 Monaten. In welchem Zustand bist du da entlassen worden?
Also, ich konnte, obwohl ich am Anfang nichts konnte, einige Schritte laufen, sodass ich zu Hause vom Wohnzimmer zur Toilette und ins Bett kann, ohne Rollstuhl. Ich ein bisschen mit Rollator bin ich gelaufen und ich konnte also aufrecht stehen für vielleicht eine knappe Minute, halbe Minute bis Minute, würde ich sagen. Ich konnte wieder einige Sachen, zum Beispiel mit Hilfsmitteln, Zähne putzen. Das ist eine wahnsinnig tolle Angelegenheit. Ich konnte mein Handy wieder nehmen und ich wusste, wie ich meine Ausscheidung loswerde.
Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema.
Ja.
Und das habe ich immer bewundert, da hast du nie einen Hehl draus gemacht. Du hast jedem ganz klar gesagt, was alles dazugehört.
Ja.
Zu dieser Querschnittslähmung und dieser Tetraplegie. Ja, und dann bist du nach Hause gekommen. Sicherlich hast du mit deinem Mann sich lange überlegt, wie das funktionieren kann zu Hause. Wie waren so die Anfänge? Erinnerst du dich daran?
Sicherlich. Du weißt was, wir hatten die totale Zuversicht. Mhm. Also Dieter hat zu mir gesagt in der Klinik, wir machen das zusammen, wir sind ein gutes Team. So habe ich mich gefühlt, als ich nach Hause kam. Mhm. Wir kriegen alles hin. Und einen Tag später haben sich schon zufällig Leute gemeldet, die gerade aus Norwegen kamen. Und wir haben gesagt, kommt doch her, könnt bei uns pennen. Wir haben gedacht, wir schaffen alles. Und dann war das wirklich total chaotisch. Dieter war hoffnungslos überfordert. Ich war nur noch kaputt. Ich hatte nur Schmerzen. Ich wollte ins Bett. Aber trotzdem habe ich mit dieser Frau meinen Schrank ausgeräumt, habe ihr alle Tango-Kleider, die ich hatte, geschenkt und habe angefangen, mit dem alten Leben abzuschließen und Platz zu machen für Neues. Ich war aber wie im Film.
Mhm. Und wie lange ging dieser Film?
Man wacht ganz langsam auf. Also ich würde sagen, 5 Jahre kann man wohl rechnen.
Okay.
Bis man wieder sich befreit hat von diesen täglichen Mühen und auch von diesem letztendlich Einbruch in der Persönlichkeit, sich wieder innerlich was aufbauen und auch bei mir mit den Schmerzen klarkommen.
Vielleicht kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären. Du nimmst also Cannabis-Tropfen, weil erklär einfach mal, wie das mit deinen Schmerzen ist, weil das wissen viele ja einfach nicht, dass ein Tetraplegiker eigentlich Dauerschmerzen hat.
Ja, jeder Nerv transportiert zwei Dinge. Einmal die Bewegung und einmal die Wahrnehmung, das Gefühl. So, bei mir ist das Gefühl stark betroffen. Wenn ich mich bewege, brennen meine Muskeln. Mhm. Wenn ich mich nicht bewege, habe ich Spastik, das tut genauso weh. Meine Haut brennt quasi ständig etwas, aber wenn ich berührt werde oder auch etwas darüber streift, wie zum Beispiel eine Hose oder Socken oder Schuhe anziehen oder auch am Anfang war sogar gestreichelt werden an der Hand, dann verursacht das so ähnliche Schmerzen, wie wenn eine Drahtbürste so über die Haut geht. Und das hat mich am Anfang total in Anspruch genommen. Ich war fix und fertig davon und wollte eigentlich nur noch irgendwelche Betäubungsmittel, aber habe dann gemerkt, dass man dann auch geistig völlig ausgenockt ist und da musste ich lernen, mit der richtigen Dosierung durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, dass ich da jetzt einen Weg gefunden habe, bin aber noch längst nicht am Ende.
Ja, wahrscheinlich wird dieser Weg nie aufhören, weil sich der Zustand ja auch immer durch äußere Einflüsse ändert und der Bedarf dann einfach auch anders ist.
Genau, dann gibt es wieder andere Medikamente, andere Therapien und so weiter. Und der Körper verändert sich ja auch.
Aber trotzdem hast du ja schon relativ schnell, wenn ich das so in Erinnerung habe, ob du es nun beschlossen hast oder ob es dich ergeben hat, das weiß ich nicht, das kannst du uns jetzt vielleicht gleich sagen, aber du bist aktiv geworden. Also A, hast du ein ganz großes Netzwerk sehr schnell gehabt und auch aufgebaut und dann hast du doch relativ viel schnell gemacht. Wie kam es dazu?
Du, ich sag dir ganz ehrlich, ein bisschen liegt's an meiner Person. Mhm. Ich habe, ich brauche immer irgendwas, was mich beschäftigt und was ich machen muss. Ich übernehme gern irgendwelche Aufgaben, ehrlich gesagt. So, aber es war so, mein Mann kam von dem Pflegekurs in die Klinik und sagte zu mir, du weißt was, ich habe schon mal unser Pflegenetzwerk aufgeschrieben. Also ihr müsst euch vorstellen, so eine Art Mindmap, wo Dieter neben mir steht und drumherum sind alles so Verästelungen, wo Freunde, Bekannte, ehemalige Kollegen, Landfrauen und Nachbarn draufstehen und natürlich Familie und wo dran steht, was die alles so für einen tun würden wahrscheinlich oder beziehungsweise was man selber meint, mit denen gerne oder gut tun zu können. So, das heißt, wir haben uns überlegt, wir brauchen nicht nur oder es reicht nicht nur die professionelle Hilfe durch Pflegedienst oder Therapeuten, sondern wir haben ja auch ganz viele Menschen, die uns auch unterstützen können mit einem Essen oder mit einem Besuch oder mit einem Shoppen oder irgendwo hinbringen und abholen oder auf einen aufpassen, wenn der Mann frei haben muss mal. Ja, und dadurch habe ich auch ganz bewusst versucht, Kontakte aufzunehmen, Kontakte zu pflegen und die auch neu zu gestalten. Das war das Erste, was mich sehr angetrieben hat.
Also das klingt für mich wirklich nach einem richtigen Teamwork. Also dein Mann Dieter war nicht sofort hier völlig hilflos, sondern er ist selber auch aktiv geworden, hat sich Hilfe geholt, hat sich Tipps geholt und hat die dann zusammen mit dir auch umgesetzt. Und so seid ihr in euer gemeinsames neues Leben gestartet.
Ja, Heidrun, ich möchte noch kurz erwähnen, dass Dieter über den Kreis pflegender Angehöriger in so eine Art Selbsthilfegruppe gekommen ist. Und das möchte ich jedem, der mit persönlicher Pflege in der Familie zu tun hat, nur raten, einfach in so einen Kreis pflegender Angehöriger zu gehen, wo Gleichgesinnte sich mit der Moderation eines, ich sage mal, etwas professionellen in diesem Fall Krankenpfleger mit psychologischer Schulung, trifft und mal man ins Eingemachte geht. Und das stärkt unheimlich. Ich kann nur sagen, mein Mann hat mich jetzt 14 Tage in der Kurzzeitpflege gelassen und ist in Urlaub gefahren. Und das hat geklappt, weil die dort in dieser Selbsthilfegruppe ihm immer wieder gut zugeredet haben, dass er das machen darf, dass ihm das zusteht, dass er kein schlechtes Gewissen hat.
Das finde ich richtig super und ich glaube, das ist der absolut richtige Weg, dass da nicht eine absolute Aufopferung hintersteht oder stehen muss bei demjenigen, der pflegt, und dass er dir so ja auch die Kraft geben kann, auf deinem Weg weiterzugehen. Das bist du. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wann das war, vielleicht 2-3 Jahre nach deinem Unfall. Da warst du bei uns auf dem Herbstabend in Herford. Es waren unglaublich viele Landfrauen da, weil du ja ganz viele kennst.
Ja,
und hast so berichtet von deinem Leben, von deinem neuen Leben. Kannst du dich auch noch daran erinnern?
Oh ja, sehr gut. Das war ja wieder ein neuer Schritt nach außen.
Genau.
Das war wichtig für mich, Meilenstein.
Das war für dich wichtig, das war für all deine Landfrauen wichtig, die dich über so viele Jahre kannten. Darum sind ja auch dann so viele gekommen. Aber es war auch unglaublich mutig, finde ich, sich da vor 150 Frauen zu setzen. Und es ist immer noch was anderes, ob ich das in einem Brief schreibe oder ob ich mich da hinsetze. Und wirklich ganz klar und offen darüber rede, wie dieser Weg ist, den du ja gehen musst. Aber du bist ihn weitergegangen. Du machst jetzt oder hältst relativ häufig Vorträge.
Ja, über meine Situation. Mhm. Heidrun, ich möchte aber jetzt nochmal mich bei euch bedanken. Die Landfrauen haben dazu beigetragen, dass ich diesen Weg so gehen konnte. Ihr wart die Ersten, wo ich diesen Vortrag gehalten habe. Und ich wusste, bei euch bin ich gut aufgehoben. Und ich bin da in so einer Art sozialen Hängematte, sage ich mal, und kann mich da ausprobieren. Und das hat mir ja alles total geholfen. Ja, wie war nochmal deine Frage gerade?
Ja, ganz einfach, wie das für dich war, dass du diesen ersten Schritt gemacht hast und wie du dich dann da weiterentwickelt hast. Denn heute machst du ja sehr häufig so einen Vortrag und ich habe halt diesen ersten Vortrag gehört und durfte dich vor 2 Jahren dann auch nochmal begleiten und habe dich dann auf einer Bühne, nicht nur vor den Frauen gesehen, sondern was richtig offiziell in einem Kurtheater auf einer Bühne gesessen und hast also ganz wunderbar erzählt. Und die Frauen oder alle Anwesenden hingen an deinen Lippen und waren schon fasziniert, mit welcher Schonungslosigkeit, aber auf eine so sehr nette Art, du darüber berichtet hast, wie das Leben als, ja, ich sag's jetzt ganz klar, als Behinderte ist, wie anders es ist, aber dass es nicht hoffnungslos ist. Und da hinzukommen, sich hinzustellen und anderen Leuten zum einen auch Mut zu machen, denn ich denke, das machst du ja auch, und aber auch zu sagen, hey, traut euch.
Ja, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Anliegen geworden, weil ich in dem Behindertenverein, wo ich bin und auch sonst so viele Behinderte sehe, die sich nicht trauen. Und ich habe eine ganz wichtige Sache gelernt. Gerade wenn ich im Rollstuhl sitze, bin ich ja immer unten, wie so ein Kind. Ich bin nicht mehr auf Augenhöhe. Und das macht es einem so schwer, weil alle gucken über einen drüber weg und reden entsprechend auch oft über einen drüber weg. Und wenn man teilhaben will, dann muss man immer sich bemerkbar machen und manchmal sogar anklopfen bei den Leuten, die neben einem stehen. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man mit dem anderen im Blickkontakt ist. Deshalb bin ich auch gerne am Rollator. Und da muss ich immer wieder aktiv werden und ich muss auf die Leute zugehen. Und viele sind ja auch ein bisschen beschämt, weil sie nicht richtig wissen, was sie mit so einem Behinderten anstellen sollen oder wie sie ihn ansprechen. Und ich helfe denen ja auch, wenn ich dann als Behinderte auf die anderen zugehe und denen vielleicht auch einen Weg aufweise oder zeige, dass ich auch ganz normal bin. Ich habe nur irgendwie kein gebrochenes Bein, sondern ein bisschen mehr. Aber ansonsten bin ich ja noch ganz genau wie früher. Und wenn man dieses Verhältnis so wiederherstellen kann, dann hat man, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit, als Behinderter durchs Leben zu gehen. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, es reicht nicht aus, immer nur zu fordern, was die Gesellschaft alles für uns machen soll, sondern ich als Behinderte muss auch selber losgehen und muss mir auch ein Leben aufbauen, was diese Behinderung sozusagen als Grundlage akzeptiert und aufhören, darum zu kämpfen, dass ich mein altes Leben wiederkriege. Das ist ein aussichtsloser, zermürbender Kampf und ich möchte lieber auf die positive Seite, weil dann habe ich auch eine ganz andere Energie, mit der ich leben kann.
Also das finde ich total schön und total wichtig, was du jetzt so gesagt hast. Also so habe ich das auch empfunden oder empfinde ich das bei deinen Vorträgen, dass du unglaublich empathisch auch die andere Seite siehst. Du selber hast Verständnis für die Menschen, ja, die im Umgang mit dir unsicher sind, weil das für sie was Neues ist. Du selber nimmst sie im Grunde genommen an die Hand und sagst so, ich bin trotzdem noch Ute Grell und mein Kopf funktioniert genauso wie vor 7 Jahren, nur mein Körper eben nicht und behandelt mich doch so wie früher, außer dass er mir vielleicht bei manchen Dingen helfen muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das betrifft jetzt ja, du stehst ja jetzt quasi so als Platzhalter, das betrifft ja alle anderen Behinderten auch. Und das hilft sicherlich vielen Menschen, wenn da jemand mal sagt, so, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, aber was ich ganz toll finde, dass du jetzt sagen kannst, so, ich bin jetzt nach 7 Jahren soweit, ich habe es akzeptiert. Ich komme nochmal auf deinen Brief zurück. Ich habe ihn jetzt hier nicht vorliegen, aber ich erinnere mich, dass da eben auch drin stand, dass ich wohl jetzt als erstes akzeptieren muss, dass ich nie wieder in meinen alten Körper zurück kann. Also es war dir schon damals bewusst, aber das ist sicherlich ein anderer Weg gewesen, aber ein harter Weg gewesen. Aber wenn du jetzt heute sagen kannst, ich habe das akzeptiert, aber trotzdem ist mein Leben lebenswert, du hast ja ganz viel geschafft. Also was mich auch fasziniert ist, du hast den Führerschein gemacht.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, Heidrun, weil es gibt ja noch einen ganz wichtigen Aspekt, das ist mein Freiheitsdrang. Und ich möchte natürlich, obwohl ich jetzt besser Hilfe erfragen kann, auch gerne selbstständig sein, ne? Das ist ein ganz, ganz starker Motor natürlich. Und ich möchte das aber auch gerne zusätzlich zu meinem persönlichen Drang, weil ich weiß, ich muss meinen Angehörigen, der mich immer pflegt, nämlich meinen Mann, den muss ich auch ein bisschen schonen und ihm so das Leben so einfach wie möglich machen, weil das, sagen wir mal, das bin ich ihm schuldig. Er hat ja auch noch eins, ne? Also diese ganzen Dinge haben mich dazu gebracht, dass ich einen Führerschein mache, denn ich wollte verdammt noch mal noch alleine meine Freundin besuchen und was unternehmen und nicht zu Hause festhängen und immer darauf warten, dass die anderen Zeit haben, um mir zu helfen. Ja, da habe ich den Führerschein gemacht. Ich habe den Hessen in der Klinik, wo ich war, eine Fahrschule gehabt, hat mir die Ergotherapie vermittelt, wo man als Schwerbehinderter ein Auto hat, auf dem man Führerschein machen kann. Und ich musste dann die praktische Prüfung wiederholen, so mit Schleudern und solchen Gefahrensituationen, oh, wo man vor Angst die Augen zumacht und der Fahrlehrer immer nur sagte, gucken, gucken. Naja, jedenfalls, diese Prüfung habe ich dann Gott sei Dank geschafft und habe ein umgebautes Auto, in dem ich mit dem linken Fuß Gaspedal bedienen kann und bremsen kann und habe eine Lenkradhilfe und noch so ein paar Kleinigkeiten, dass ich im Auto klarkomme und wenn mich jemand reinsetzt und jemand rausholt, komme ich überall hin, fast überall hin.
Aber das macht die moderne Technik ja möglich, weil du wirst ja normalerweise irgendwo hinfahren, wo du erwartet wirst, und dann rufst du halt an, ich will da, helft mir mal. Das ist
Genau, so ist
wahrscheinlich.
es. Ich muss bloß schon wieder ganz anders denken, nämlich kleines Beispiel, erster Ausflug mit meiner Freundin, ich habe sie zurückgebracht, sie steigt zu Hause aus, ich will dann weiterfahren und dann lässt sie, ich habe auch nicht dran gedacht, meine Handtasche hinten auf dem Rücksitz liegen. Ich stehe zu Hause vor der Tür und habe gar kein Handy und kann meinen Mann nicht anrufen. Es ist dunkel und ja, ich hupe und keiner kommt und keiner kommt und keiner kommt. Da habe ich vielleicht eine Viertelstunde draußen gestanden, bis ich dann endlich meinen Mann erreichen konnte. Ja, also man muss sich sehr, sehr, sehr genau auf alles vorbereiten. Das ist auch eine harte Bilanz. Bilanz also so mit, ach, mache ich mal gerade oder ganz spontan. Vorsicht, Vorsicht.
Ja, also ich glaube schon, dass man da viele Dinge bedenken muss, die für einen gesunden Menschen völlig selbstverständlich sind, wo man nicht drüber nachdenkt, was man mal eben so macht. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, diese Situation hast du jetzt einmal gehabt, das wird dir so schnell nicht wieder passieren. Das
nee, also, es kommen wieder neue, das kann ich dir wohl sagen. Heute Morgen ist mir mein Handy gerade aus der Klammerung rausgefallen. Und Gott sei Dank auf der Mittelkonsole liegen geblieben und ich konnte sie gerade noch mit meiner Hand drauf drücken, dass sie nicht weiter runtergefallen ist. Ja, so kann es kommen. Egal, hat alles geklappt.
Hat alles geklappt, aber wie oft fährst du jetzt Auto? Nimmst du eigentlich generell
dreimal die Woche vielleicht. Ja, also mittwochs wie heute fahre ich alleine zum computergestützten Laufband nach Bad Salzuflen. Da werde ich von einem Therapeuten dann aus dem Auto rausgeholt. Und ich kann nur sagen, ich fahre zu meiner Traumatherapeutin nach Bielefeld und ich fahre manchmal meine Assistentin abholen, wenn sie kein Auto hat. Und ich fahre zu einer Freundin. Das sind so eigentlich die wichtigen Dinge. Und für ein Jahr war meine Mutter im Heim und dann bin ich dann auch immer nach Stolzenau dahin gefahren, alleine. Und stell dir vor, da gab es sogar dann Krankenschwestern oder Pfleger, die so nett waren, mich aus dem Auto rauszuholen, damit ich meine Mutter besuchen kann. Man muss nur fragen.
Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Grundproblem, dass Menschen mit Handicap sich nicht trauen zu fragen und vielleicht manchmal auch ein bisschen unwirsch sind, wenn gesunde Menschen Hilfe anbieten und das vielleicht auch nicht immer auf eine ganz empathische oder glückliche Weise. Und da das mit der Kommunikation ja oft sowieso schon mal ein grundsätzliches Problem bei uns Menschen ist, wird es dann unter Umständen schwieriger. Aber das finde ich immer so bewundernswert, dass du da so ganz klar sagst, so, und hier geht jetzt lang und so kann es funktionieren und dann funktioniert es auch.
Ja, aber man muss auch den anderen, der einem hilft, würdigen in dem, was er für einen tut. Ne? Also ich meine, auch das muss irgendwie, hört sich komisch an, ein bisschen auch sowas wie eine Win-Win-Situation sein. Weißt du, danke oder auch mal ein kleines Geschenkchen, mal ein Teechen oder mal ein Schokolädchen oder sowas, das kann schon Wunder wirken. Oder vielleicht auch mal eine Großzügigkeit, wenn man zusammen einkaufen geht, dass man sagt, ach komm, wenn dir die Blumen gefallen, nimm doch mit oder kauf dir doch die Zeitschrift oder wie auch immer. Also, und dann ist es auch wichtig, dass man versucht, den Menschen um das zu bitten, was sie gerne tun. Ich kann mich nicht von jedem ausziehen lassen. Und es gibt sogar Leute, die fahren nicht gerne mit mir Auto, weil sie Angst haben. Ja.
Ja, aber das ist ja eine gute Grundeinstellung. Und eine Win-Win-Situation, denke ich, das ist ja so im Grunde genommen der Traum eines jeden Behinderten und auch eines jeden Pflegenden, weil so kommt man zu einem Miteinander.
Genau, denn ja. Ich habe mit meiner Assistentin, wenn die im Garten ist, sind wir ein kleines Team, weil wir überlegen immer gemeinsam, wo kommen die Pflanzen hin, was macht sie zuerst und so weiter. Ja.
Und ich glaube, das ist ja auch das gewesen, was dir immer sehr wichtig war, dass nicht über dich bestimmt wird, sondern dass du eben auch weiterhin die Möglichkeit hast, mitzubestimmen.
Genau.
Und ich denke, das wünscht sich einfach auch jeder Mensch mit Handicap, aber unser Alltag gibt es oft nicht her, sich die Zeit zu nehmen und zu fragen, so, was ist denn jetzt richtig, was möchtest du oder was möchten sie? Und darum finde ich deine Vorträge auch so unglaublich wichtig, dass du jedem, der da zuhört, das nochmal klar machst, dass es kein Hexenwerk ist, sondern dass diese Win-Win-Situation durchaus entstehen kann, wenn man achtsam miteinander umgeht.
Das finde ich auch, ja.
Also wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden.
Ach, sind wir schon fertig?
Ja, unsere Zeit ist eigentlich tatsächlich schon ziemlich am Ende. Aber trotzdem möchte ich noch so wissen, wo du die unendliche Kraft und Energie rausschöpfst. Aus diesem Netzwerk, aus...
Ich sah in erster Linie auf meine Lebensinhalte. Mhm. Also hört sich blöd an, aber... Ich möchte gerne wissen, warum ich morgens aufstehen soll, weil bei den Schmerzen und der blöden körperlichen Situation würde ich manchmal auch gerne liegen bleiben. Aber ich habe ja was mich bewegt. Ich habe einen Mann zu Hause, der keine liegende Frau möchte. Mhm. Ich habe Gott sei Dank eine Familie, die soweit intakt läuft und auch ein Enkelkind und bald das zweite. Aber ich habe auch eigene Verantwortung mir so ein bisschen geholt durch den Behindertenverein, wo ich im Vorstand bin. Ich bin im Beirat in der Stadt Herford, im Beirat für Menschen mit Behinderungen und darüber auch in drei Ausschüssen, die sich hauptsächlich mit Neu- und Umbauten in der Stadt Herford und Wege und Plätzen und Straßen beschäftigt und das Bauamt und die Architekten und so weiter Brät ist übertrieben, aber mit ihnen darüber überlegt, wie man diese Dinge behindertengerecht gestalten muss oder auch vielleicht sollte und kann. Ja, und das ist eine neue Aufgabe. Das regt mal wieder mein Gehirn an. Und ich finde das so toll, dass das so praxisbezogen ist. Zum Beispiel ging es jetzt dieses Jahr um das Museum, archäologische Museum, was entstehen soll. Und nächstes Jahr oder dieses Jahr 23 geht es um eine neue Kinderklinik. Und da weiß man, warum man sich anstrengt.
Ja, und ich meine, wir reden immer alle von Teilhabe, aber wer kann diese Teilhabe wirklich am besten mitbestimmen und mitgestalten als die Menschen, die betroffen sind? Und also ich finde, das ist unglaublich toll und jedes Erfolgserlebnis wird dir wahrscheinlich dann ein bisschen neue Kraft geben, da auch weiterzumachen und dich auch weiter zu engagieren, so wie du das eigentlich dein Leben lang auch gemacht hast.
Ja, ich hoffe, dass ich werde jetzt bald 70 und ich hoffe, dass ich dann noch ein paar Jährchen meine neuen Freiheiten leben kann. Ja.
Ich wünsche es dir sehr. Was würdest du jetzt so quasi zum Abschluss jedem Menschen mit Handicap so mitgeben wollen? Weil jede Situation ist natürlich anders, aber wenn jemand so die Möglichkeit hat, was könntest du empfehlen?
Also, ich kann nur aus meiner Sicht sagen, andere Menschen helfen einem besser, tragen einen besser durch den Tag. Die Natur ist unheimlich wichtig für die Heilung und das Wohlergehen. Mhm. Also tritt dir den Allerwertesten auf Deutsch gesagt und geh mal raus und atme. Und dann würde ich auch sagen, such dir einen Lebensinhalt, den du mit deinem neuen Körper und deinem neuen Leben interessant ausfüllen kannst. Es gibt immer Möglichkeiten. Ich sag mal das Bild, wenn ich durch eine Wiese gehe und einen Blumenstrauß pflücken will, dann muss ich die Blumen auch sehen und mich danach bücken.
Das ist ein unglaublich schönes Abschlussbild. Vielen Dank. Es ist sicherlich nicht nur etwas zur Gedankenanregung für Menschen mit Handicap, sondern da können wir alle was mitnehmen. Ute, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir beide werden jetzt sicherlich noch ein bisschen weiter quatschen.
Ich hoffe.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann besucht doch einfach mal einen Vortrag von Ute. Die Infos bekommt ihr sicherlich bei uns auf der Homepage. Hört gerne wieder rein.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.